Herzlich willkommen zum AVD Motor- und Sportmagazin. Das ist wieder die Zeit für alle mit Benzin im Blut. Auch heute wieder viele Themen für Sie. Christian Danner, unser Formel-1-Experte, ist im Studio und ich begrüße auch Hubert Haupt, Rennfahrer und Teambesitzer von eben seinem eigenen Team Haupt Racing HRT. Und in diesem Team fährt unser Gast, der uns zugeschaltet ist, Maximilian Götz. Einen schönen guten Abend, und er ist Sieger des ADAC GT Masters 2012. Und eben sozusagen haben wir heute eine HRT-Zusammenführung. Aber Sie haben sich auch schon auf dem Nürburgring erst am Samstag gesehen. Wie lief's denn?
Naja, also es war ein schwieriges Wochenende. Eigentlich waren wir mit zwei Autos am Start. Große Vorbereitung fürs 24-Stunden-Rennen. Und haben unglücklicherweise am Freitag im Training ein Auto verloren mit Totalschaden. Mussten dann so ein bisschen die Fahrer hin und her switchen. Ich hatte dann die Ehre, nochmal auf das andere Auto zu springen. Und wir sind dann gestern zu viert gefahren, leider nur Zehnter geworden, immerhin noch bester Mercedes, Maxi knapp hinter uns als Konkurrent, den 11. Platz, aber die Mercedes sind aktuell wirklich in der Serie noch zu langsam. Die Porsches, die Audis, die BMWs sind einen Tick zu gut eingestuft und ich hoffe, das ändert sich noch zum 24-Stunden-Rennen.
Also das Ganze noch die Vorbereitung aufs 24-Stunden-Rennen und Maxi Götz eben in dem Fall dann Konkurrent, das heißt, wie fällt Ihr Fazit aus?
Besonderes auf der Nürburgring Nordschleife zu fahren, und es war eines meiner ersten Rennen in diesem Jahr, immer was Besonderes natürlich, und die grüne Hölle ist wirklich das Anspruchsvollste, was man tun kann als Rennfahrer, und das hat super Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und dafür sind auch diese Rennen da, dass man sich vorbereitet und ja, einfach für das 24 Stunden sich rüstet, und wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber ja, das kommt auch schneller, wie man denkt. 5 Wochen ist es soweit und ich hoffe, dass wir bis dahin alles aussortiert haben.
Sehr schön. Also, liebe Zuschauer, Sie merken schon, geballte Motorsport-Expertise auch heute wieder bei uns in der Sendung. Und wir haben natürlich spannende Themen, denn wir werden, na klar, auf die Formel 1 blicken. Das dritte Rennen der Saison. Und das fand heute in Portimao statt. Alles dazu bei uns. Und dann, ja, wir haben es angesprochen, das Haupt-Racing-Team startet in der neuen GT3 DTM-Saison. Was erwarten unsere Gäste davon? Und der Porsche Carrera Cup ist in die neue Saison gestartet. Wir sprechen heute noch mit dem Sieger des Wochenendes von Spa. Das also alles bei uns. Vielleicht erstmal die Frage, Maxi Götz, dadurch, dass wir jetzt sozusagen die HRT-Teamzusammenführung hier haben, gab es vorher ein Briefing, was Sie sagen dürfen und was nicht?
Nein, ich kenne Hubert ja auch schon ein bisschen und ich glaube, das gehen wir ganz entspannt an. Und wir haben ja noch einiges vor uns in diesem Jahr und ich freue mich drauf auf jeden Fall, weil da gibt es, glaube ich, keine Probleme zwischen uns.
Wie haben Sie denn heute das Formel-1-Rennen verfolgt?
Ganz entspannt auf der Couch. Nach dem langen Lockdown ist man, wenn man dann 2 Tage auf der Rennstrecke ist, ist man dann froh, wenn man sich einen Tag wieder mal ausruhen kann. Und das war heute so ein ganz entspannter Tag. Ich habe mir das Rennen angeschaut. Ja, hatte spannende Momente.
Hat spannende Momente? Fragen wir direkt mal Christian, der spannendste Moment für dich?
Ach Gott, bei so einem Rennen wie in Portimao, wo es also nicht so brutal zugeht, dass die alle gleich rausfliegen und so weiter, da kommt es auf die Feinheiten ein bisschen an. Aber es waren ein paar schöne Überholmanöver dabei und speziell natürlich ganz vorne, also unter den Dreien, die das Ganze unter sich ausmachen, muss ich sagen, war schon die Kunst des Autorennfahrens, die Kunst des Formel-1-Fahrens wurde da schon perfekt gezeigt. Und man lernt einfach bei so einem Rennen immer wieder, dass die kleinsten Kleinigkeiten dann doch wieder zählen und dass Fehler gemacht werden. Und das ist dann immer das Schöne. Man sieht auch die Weltspitze, die absolute Weltspitze, die kochen auch mit Wasser. Aber die drei, die da vorne fahren, sind halt ein bisschen schneller wie der Rest. Und das macht schon Spaß, dazu zu schauen.
Und bevor wir uns gleich noch die Bilder dazu anschauen, Maxi, die Frage, Sie kennen ja diverse Formel-1-Fahrer persönlich, also mit Vettel in der Formel BMW, Hamilton kennen Sie vom Mercedes, mit Mick Schumacher schreiben Sie SMS. Wem drücken Sie die Daumen?
Ja, am Ende ist es natürlich so, dass mein Herz fürs Mercedes-Team schlägt, ist auch ganz klar. Die Jungs machen einen tollen Job. Valtteri beim letzten Mal jetzt nicht ganz so gut und glücklich gefahren oder Pech gehabt, ein bisschen auch. Aber heute oder gestern hat er im Qualifying gezeigt, dass er zur Weltspitze gehört, ganz klar. Und natürlich das Mercedes-Team, aber auch natürlich Mick, mit dem ich auch regelmäßig Kontakt habe. Und wir allen Deutschen eigentlich. Ich meine, ich kenne ja auch Sebastian ganz gut. Und am Ende muss oder soll der gewinnen, der natürlich die beste Performance hat und das beste Package hat. Und es ist in der Formel 1 aktuell und auch in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig.
Ja, weißt du, das Nette an der Geschichte ist halt, und das sieht man jetzt bei einem jungen Kollegen wie Maxi, sagen wir mal,
älteren Kollegen.
Nein, das hast du gesagt. Keine älteren Kollegen, aber das ist so eine Motorsportfamilie, die voneinander sehr wohl weiß, was die jeweils anderen machen, auch wenn man sich teilweise ewig nicht gesehen hat. Ich habe den Maximilian Götz in Hockenheim gesehen beim ersten Test, aber vorher, ich glaube, ein paar Jahre nicht mehr. Aber trotzdem verfolgt man sich, man weiß genau, der macht dies, der macht das. Und es ist sehr schön, wenn man dann einen aktuellen Anlass hat, wie großer Preis von Portugal, Portimão, dies und das und jenes. Und jeder hat so eine Story zu erzählen. Und das bleibt in diesem Sport immer gleich. Und es ist sehr schön, wenn man mal dieses Profiniveau erreicht hat, dass man da eben, egal welche Meisterschaft man fährt, ja, sich da auf Augenhöhe unterhalten kann. Das finde ich sehr nett, sehr schön.
Und da macht es auch dann umso mehr Spaß, wenn man eben die Protagonisten kennt und ganz besonders mitfiebern kann. Und wir wollen jetzt uns nochmal eine Kurzzusammenfassung abholen. Was hat sich denn so ereignet in Portimão?
Nächstes Ausrufezeichen von Lewis Hamilton. Der Weltmeister baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung beim Großen Preis von Portugal aus. Der Start in Portimão eher unspektakulär. Polsetter Bottas bleibt souverän vor Hamilton. Der verteidigt seinen zweiten Platz ohne Probleme gegen Verstappen. Erstmals richtig Action dann in Runde 2. Raikkonen kollidiert hier leicht mit seinem Alfa Romeo-Kollegen Giovinazzi. In der Folge einmal der Kotflügel weg beim Finn und einmal das Safety Car raus. Verstappen also mit der zweiten Chance auf die Hamilton-Attacke. Und die nutzt der Niederländer hier, schiebt sich vorbei am Rekordchampion, der zu spät auf die Tempoverschärfung reagiert. Es ist aber eben nun einmal Lewis Hamilton. Heißt, munter putzen, weitermachen und bereits in Runde 11 holt er sich den Platz von Verstappen wieder zurück. Und keine 9 Umläufe später war dann auch der Teamkollege fällig. Bottas verliert die Spitze und die sollte Hamilton dann auch nicht mehr hergeben. Und was machte eigentlich Sebastian Vettel? Der blieb in einem unauffälligen Rennen als 13. auch bei seinem dritten Einsatz für Aston Martin ohne Punkte, wie erwartungsgemäß auch Mick Schumacher im Haas. Der Rookie aber mit einer ausgezeichneten Leistung kurz vor Schluss, die Attacke auf Williams-Pilot Latifi. Das macht bei Schumi Junior definitiv Lust auf mehr. Am Ende Platz 17 für ihn und am Ende einmal mehr ein jubelnder Lewis Hamilton vor Bottas und Verstappen. Der Brite macht klar, dass der WM-Titel auch in diesem Jahr nur über ihn geht.
Also, Hamilton mit diesem Ausrufezeichen. Was sagt das für das Duell zwischen Hamilton und Verstappen, das ja noch sehr eng ist?
Naja, man sieht natürlich schon, dass der Lewis Hamilton seit Jahren auf einem Niveau fährt. Das ist unfassbar gut. Fehlerfreie Rennen und so wirst du natürlich mehrfacher Weltmeister. Verstappen versucht da wirklich zu pushen und hat heute den einen oder anderen kleinen Fehler eingebaut. Und so ist natürlich der Lewis Hamilton an ihm vorbeigefahren und dann auch weggefahren. Und ich glaube, die letzten zwei Kurven lagen dem Mercedes besser als dem Red Bull. Da hat er sich immer ein bisschen schwer getan, aus dem letzten Eck rauszukommen. Und so kam der nie in die Reichweite, im Windschatten vorbeizufahren. Und in Portimão geht es nur auf den beiden Geraden mit Windschatten.
Es ist ja die Frage, ob Verstappen im Moment vielleicht einen Ticken zu viele Fehler macht in diesem engen Duell.
Also, generell ist es, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier an dieser Stelle, es ist natürlich leichter darüber zu reden, ich wäre auch Weltmeister, wenn ich Mercedes fahren würde. Jetzt hat er ein Auto, was gut genug ist, so leicht ist es doch nicht, Weltmeister zu werden. Man muss nämlich über die ganze Saison hinweg fehlerfrei bleiben, man muss auch immer im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Kann ich überholen? Halte ich mich zurück? Baue ich das Auto nochmal um oder nicht? Da gibt es so viele Kleinigkeiten, die da den Unterschied ausmachen. Und ich würde so sagen, Portimão ist eine Strecke, die aufgrund des Asphalts, der sehr rutschig ist und der letztes Jahr neu gemacht wurde, ein bisschen schwierig ist. Dazu kam sehr viel Wind und der Wind verwirrt einen immer ein bisschen in der Abstimmung von so einem Auto, weil wenn der Wind von, gerade beim Formelauto, Formel 1 speziell mit viel Aerodynamik, viel Abtrieb, wenn der aus der falschen Richtung bläst und im falschen Moment kommt, dann verändert sich die Balance von dem Auto. Und das kann man immer so schwer verifizieren. Was war es jetzt eigentlich? War es der Asphalt, der nicht so gut war? Oder die Reifentemperatur, Reifenfenster? Oder war es vielleicht Wind oder ein bisschen was von allem? Und das verwirrt einen manchmal. Und deswegen war der Verstappen am Anfang nicht ganz dabei. Aber im Rennen war der absolut auf Augenhöhe. Und der Hubert hat das völlig richtig gesagt. Der Hamilton ist ein ganz spezieller Fahrer. Der weiß, auf seine Chance zu warten, schlägt brutal zu und hinterher fährt er das nach Hause genauso schnell, wie er fahren muss.
Richtig, das ist einmal die Stärke von Lewis Hamilton, da nehme ich jetzt Maximilian Götz gerne noch mit rein. Auf der anderen Seite, man hat ja gesehen, also Verstappen wird sich da auch sehr ärgern, weil er im Qualifying da eben die beste Runde ist ihm gestrichen worden. Und das meine ich mit diesen kleinen Fehlern, die dann wo Nuancen bestimmen. Wer hat da momentan die Oberhand, was sagen Sie?
Ich meine, erstmal Hut ab vom Bottas, der nach so einem Knaller und nach viel Shitstorm der letzten Wochen in Imola da zurückgeschlagen hat, muss man auch ganz klar sagen. Aber das zeigt auch, dass er absolut zur Weltspitze gehört und dass er auch am Anfang das Rennen irgendwo dominiert hat. Dann natürlich hatte Verstappen versucht, ihn auch wirklich zu überholen und war oft nah dran. Und dann kam der Lewis und hat versucht, natürlich dann den Verstappen zu überholen. Das hat er gut geschafft. Das war ein Top-Manöver. Mit der ist natürlich Ende der Gerade vorbeigegangen. Ein tolles Manöver. Haben beide mitgespielt und dann hat er den Bottas überholt. Das war eigentlich das tollste Manöver ja, in diesem Rennen. Außenrum in Turn 1. Das muss man erstmal machen und auch noch die Drecklimits einhalten. Aber das war ein faszinierendes Duell. Und da hat es schon gezeigt, dass er die Nerven gezeigt hat. Und bewiesen hat aber auch Bottas am Ende sich geschlagen geben musste gegen Verstappen. Auch der ist natürlich wieder im Spiel gewesen und die Jungs sind ins Rennen heimgefahren. Also die Jungs haben schon auf ihre Chancen gewartet und auch dementsprechend genutzt. Und am Ende, muss man sagen, war es ein tolles Rennen da vorne. Und die drei, das sind die Jungs, die am Ende um den WM-Titel kämpfen werden.
Ja, die werden es unter sich ausmachen. Jetzt muss man allerdings sagen, also Bottas von der Pole gestartet, dann eben auf der 3 gelandet, die anderen beiden wieder vorbei. Was heißt das aber insgesamt für, ja, also dieses Kräftemessen zwischen Mercedes und Red Bull, wenn man dann wirklich auch die Zweitfahrer mit reinnimmt? Wie sehr auf Augenhöhe, wie eng ist es?
Also ich glaube persönlich, wenn man sich jetzt den Mercedes anschaut mit Hamilton und Bottas, die tun sich schon nochmal den Tick leichter. Als der Red Bull. Man sieht es ja auch, der Perez ist ein Top-Fahrer und kann Rennen gewinnen und trotzdem ist der Verstappen einfach da nochmal eine halbe Klasse besser. Der kämpft meiner Meinung nach nochmal härter am Limit und wenn man so am Limit kämpft, um bei Lewis Hamilton mitfahren zu können, dann kommt halt auch der ein oder andere Fehler mal vor. Das ist, ich glaube, dass das Niveau von dem Mercedes einfach nochmal einen Tick höher ist.
Ich frage mich auch, was das jetzt sozusagen für die nächsten Rennen dann bedeutet. War das jetzt schon so eine klare Ansage von Lewis Hamilton im Mercedes, dass wir irgendwie befürchten müssen, okay, der setzt sich relativ früh wieder ab? Oder ist es tatsächlich so, dass Max Verstappen in seinem Red Bull einfach auch nochmal so eine Klasse mitbringt, dass es relativ lange wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird?
Ich glaube, das wird relativ lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleiben, ganz einfach deshalb, weil die Streckencharakteristik sich ändert. Es ist ja nicht so, dass der Lewis Hamilton immer vorne weggefahren ist und locker quasi mit dem Finger in der Nase das Rennen gewonnen hätte. Das war in Imola anders, das war auch in Bahrain anders. Hier hat er sich etwas leichter getan. Ich gehe davon aus, dass das in Zukunft auch noch sehr bunt werden wird. Wer weiß, was in Barcelona der Fall ist, wer weiß, was dann in Monaco oder was ich wo überall die nächsten Baku in Aserbaidschan, was da passieren wird. Ich glaube, die zwei fahren schon technisch wie fahrerisch auf einem Niveau. Und es wird sich auch, glaube ich, dann noch ein bisschen einpendeln. Nur Mercedes hat natürlich schon einen Vorteil. Der zweite Fahrer, Bottas, ist wesentlich näher an Hamilton dran als Perez an Verstappen. Und das ist ganz klar ein Vorteil über kurz oder lang, wenn es mal um Setup geht und es passt nicht so richtig, kann man sich auf das andere Auto verlassen. Wenn es mal um Strategie geht, die man einsetzen möchte, kann man sich auf das andere Auto verlassen. Also mittelfristig sehe ich die Mercedes etwas stärker als die Red Bull. Aber das Schöne an der Formel 1 ist, man kann das nur ahnen. Man kann nicht sagen, so ist es, weil die Entwicklung geht weiter, die Strecken verändern sich. Und auch der Verstappen wird die Tracklimit-Thematik irgendwann mal begreifen, dass es nicht nützt, wenn ich immer wieder drüber fahre und wieder bestraft werde. Ja. Das ist ja fast schon sein Hobby.
Ich nehme gern Maxi noch mit rein. Wir wissen also, für Mercedes werden da die Daumen gedrückt. Aber ist Max Verstappen in dieser Saison reif dafür, wirklich auch Lewis Hamilton über die Saison hin Probleme zu machen?
Ja, wie es der Christian gerade schon gesagt hat, Verstappen hat gezeigt, dass er einfach auf Augenhöhe mit Lewis ist, muss man ganz klar sagen. Die zwei haben die Formel 1 dominiert die letzten drei Jahre und Verstappen hat auf jeden Fall alles in der Hand mit Red Bull dieses Jahr. Sie haben ganz stark angefangen. Ich glaube aber, dass Mercedes jetzt halt auch schon ein bisschen nachgelegt hat und noch nachlegen wird in den nächsten Rennen. Red Bull hatte eine ganz, ganz starke Testsaison und haben auch sehr gut gestartet in die Saison. Und ich glaube, dass Mercedes, und die kenne ich eben sehr, sehr gut, das nicht auf sich sitzen lassen und nachziehen werden. Und es haben sie jetzt gezeigt, dass sie ja, näher dran sind oder fast besser sind wie Red Bull aktuell. Und natürlich Verstappen, wenn er seine Fehlerchen, die er immer so ein bisschen mit einbaut, und das zeigt auch, wie er mehr am Limit vielleicht fahren muss, wie ein Bottas und ein Hamilton im Mercedes, ja, dann wird es, glaube ich, eine enge Kiste. Und natürlich, so ein Verstappen, der sieht, der riecht die Chance sozusagen in diesem Jahr und will es natürlich auch nutzen. Aber mit Gewalt hebt man keinen Gaul rum, so sagt man bei uns. Und da muss er sich vielleicht ein bisschen noch einstellen, auch mental, dass er da einfach ein bisschen Ruhe bewahrt und die anderen in Fehler treibt und dann dementsprechend zuschlägt, wenn es dann auch für ihn und seinem Paket eben gut genug ist.
Sehr interessant, dass Sie sagen, manchmal muss man da ein bisschen Ruhe bewahren. Das muss zum Beispiel ein Mick Schumacher im Moment auch, weil er eben weiß, dass er im Haas-Team da viel hinterherfahren wird. Aber heute muss man tatsächlich einen Glückwunsch aussprechen, auch wenn es ein kleiner Step war. Aber dieses erste gelungene Überholmanöver, das kann man schon mal erwähnen, oder?
Naja, das erste Überholmanöver heute im dritten Rennen und auch gleich gejubelt, fehlerfrei gefahren. Er macht einen guten Job. Ich meine, er fährt mit einem unterlegenen Auto. Da ist wahrscheinlich nicht viel mehr drin. Man hat es gesehen, auf den Geraden ist der Ferrari-Motor einfach zu schwach. Aber er kann nichts Besseres tun, als fehlerfreie Rennen zu fahren und sich fürs nächste Jahr bei einem guten Team zu empfehlen.
Maxi, haben Sie sich schon mit Mick ausgetauscht? Irgendwie eine SMS, eine WhatsApp hin und her geschrieben?
Nein, jetzt hat nicht heute nach dem Rennen, aber wir hatten die letzten Tage so ein bisschen geschrieben und wie eben Imola war, natürlich Imola war auch nicht einfach, es waren super schwierige Verhältnisse. Dann der kleine Ausrutscher hinterm Safety Car, aber ich habe auch gesagt, das ist, ich glaube, in dem Rennen hat er so viel gelernt wie nie zuvor und ich glaube, wenn er solche Situationen hat und solche Kämpfe auch hat, wie heute auch mit dem Überholmanöver, wo er super gemacht hat. Ich glaube, dass er schon Druck gemacht hat nach vorne und hat auch den Latifi in den Fehler reingefahren oder gedrängt und es ist auch passiert und das hat er super gemacht. Und man wird sehen, dass Mick immer besser wird und wichtig ist im Endeffekt, dass er seinen Teamkollegen im Griff hat. Und wenn man über eine Minute vor dem Teamkollegen ankommt, dann zeigt schon, dass Mick auf dem richtigen Weg ist. Aber man muss ihm auch natürlich Zeit geben, ist auch ganz klar. Also er ist Rookie, er fährt sein drittes Rennen. Und dafür muss man sagen, ist er sehr, sehr gut und hat einen guten Job gemacht. Und man weiß ganz klar, dass der Haas jetzt nicht ein Auto ist, wo man vorne mit reinfahren kann. Aber wenn er so ein paar Highlights setzen kann, gute Rennen fährt, dann ist es natürlich der richtige Weg. Aber ich bin mir sicher, wir werden die nächsten Tage mal schreiben und dann über das Thema reden auch.
Sehr schön. Und er wird Ihnen bestimmt in vielen Punkten zustimmen. Wir hören mal rein, was er gesagt hat nach dem Rennen.
Schade, dass wir nicht vorher vorbeigekommen sind. Ich glaube, dass wir noch ein gutes Stück mehr Pace in uns hatten. Unser Ziel war, ihnen einen Fehler zu treiben. Das hat geklappt. Das war spannend und auch sehr lehrreich für mich.
Interessant, Christian. Also er hat sich da auch noch einiges mehr eigentlich zugetraut. Die richtige Pace war da. Er wollte fast sogar vielleicht auch noch ein bisschen weiter vor. Aber das ist schon mal ehrbar.
Ja, ich meine, jeder will immer weiter vor, ist ja klar. Also die Tatsache, dass er den Latifi da überholt hat, das freut mich sehr. Das ist also jetzt nicht so unglaubliche Herausforderung gewesen. Der Williams war schlichtweg unfahrbar. Der Russell ist genauso langsam gewesen, auch wenn er vor Latifi ins Ziel kam. War schlichtweg unfahrbar in Portimao und das hat er gut gemacht, indem er da cool geblieben ist. Und ich glaube, das Coolbleiben ist für Mick Schumacher in dem Fall eigentlich das Wichtigere, als jetzt dann nochmal ein Überholmanöver zu machen oder zu hoffen oder einen in einen Fehler zu treiben, wie es so schön heißt. Sondern Coolbleiben heißt, dass er weiß, wie er seine Leistung gegenüber dem, was an Ergebnis dasteht, einordnen kann. Und die eigentlich wirkliche Herausforderung kommt dann nächstes Jahr. Da wird er ja, so wie es geplant ist, nochmal bei Haas fahren. Unter neuen Regularien und unter hoffentlich mit einem besseren Auto. Und das ist dann schon ganz, ganz angenehm. Und da kann man sich dann auch auf das verlassen, was man schon mal gesehen hat. Da ist nicht alles Neuland. Und da gehört dann natürlich auch der Infight dazu. Und das war jetzt kein Infight, ja. Aber es war zumindest mal, man war mal in der Nähe vom Gegner und man ist vorbeigekommen. Das ist immer ein gutes Gefühl. Also psychologisch für mich ist das
definitiv. Und er, wie gesagt, er hätte George Russell eigentlich auch ganz gerne noch einkassiert. passiert.
Ja, das hat er gesagt, dass er die Pace hatte, den Russell noch zu holen, aber der Abstand war natürlich zu groß, dass man die Lücke zufährt. Aber ja, das ist natürlich jetzt von Mick seiner Seite aus sehr positiv, dass er so denkt. Aber ich glaube, den Russell zu holen wäre in dem Fall ein bisschen zu optimistisch gewesen. Und ich glaube, wenn der Russell wirklich ein Auto hat, das auch funktioniert, hat man ja schon gesehen letztes Jahr in Bahrain, aber auch der Williams war heute nicht das stärkste Auto, dann wird schon schwer, den Russell im Williams zu schlagen. Aber er muss das Beste draus machen aus dem Paket, das er hat, wie es der Christian gesagt hat, und dann am Ende fehlerfrei fahren und alles mitnehmen, was geht an Erfahrung. Weil nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt und dann muss er auch wieder zuschlagen und vielleicht sind dann die Chancen von Haas ganz andere wie in diesem Jahr.
Es ist natürlich ein erster wichtiger Schritt, auf den jetzt auch geblickt wird. Also natürlich wird er dafür in gewisser Weise jetzt ein wenig gefeiert, dass man eben Fortschritte sieht. Gleichzeitig weiß er natürlich, dass er im Haas hauptsächlich ja geduldig sein muss.
Haas geht seinen eigenen Weg. Vor allem mit den beiden Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin sind Fehler beim Rennstall einkalkuliert. Und diese werden auch beiden Fahrern zugestanden. Teamchef Günther Steiner lobt Schumachers Fähigkeit zur Selbstkritik. Diese muss sich allerdings in Maßen halten.
Ja, ist absolut die richtige Einstellung. Wie gesagt, man muss auch dann wieder davon wegkommen und nicht zu selbstkritisch sein, weil sonst baust du nicht auf. Du bist dann noch kritisch und man muss kritisch sein und dann sagen, okay, das ist jetzt vorüber, jetzt machen wir den nächsten Schritt.
Trotz zweier komplizierter Rennen zu Beginn der Saison sieht sich der Chef und sein Team auf dem richtigen Weg.
Wir machen Fortschritte und ich hoffe, wir machen große Fortschritte immer zu, weil wenn man bedenkt, die ersten zwei Rennen waren auch schwierig als Rennen. Beim ersten Rennen abgebrochener Start, beim zweiten Rennen Regen, Reifenwechsel, das ganze Chaos. Das ist einfach, wenn man das mal durchgemacht hat und erlebt hat, beim nächsten Mal ist man da viel mehr vorbereitet. Wir üben das ja mit den Fahrern, was alles passieren kann.
Noch hält der Stallfrieden bei Haas. Die Frage jedoch ist, wie lange? Der Vater von Nikita Mazepin, Geldgeber des Teams. Zudem ist Micks 22-jähriger Teamkollege nicht gerade auf einem Beste-Freunde-Schmusekurs unterwegs. Sieht Mick Schumacher als Ferrari-Nachwuchsfahrer bevorteilt.
Wir haben bei Haas keinen Rennsimulator, also benutzen wir eine Anlage, wie sie die meisten Fahrer bei sich zu Hause stehen haben. Im Gegensatz dazu darf Mick wahrscheinlich den Simulator von Ferrari benutzen. Da er Teil ihrer Akademie ist, wird er Privilegien haben, die ich nicht kenne.
Ich würde nicht sagen, dass er sich beschwert hat. Ich würde sagen, er hat es gesagt, weil es auch stimmt. Kann man auch nichts anderes sagen. Es ist bestimmt kein Nachteil, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Riesenvorteil ist. Mick ist eben in der Ferrari Driver Academy, Nikita war auch im Simulator, aber Simulatorfahren kurz vor dem Rennen hilft jungen Fahrern sicher. Ich weiß, dass wenn die Fahrer mal mehr erfahren sind, dass sie Simulatorfahren eigentlich nicht mehr so gerne tun, weil sie sagen, es macht sie eigentlich nicht besser auf der Rennstrecke, aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt.
Probleme auf, Gerangel neben der Rennstrecke, Dinge, die beide mit zum Geschäft gehören, aber noch hat ja Mick ein Jahr Zeit, um mit Feinheiten wie diesen umgehen zu können und vom Rookie zum Mann zu werden.
Wie schwer, Hubert, ist es denn für einen Rennfahrer, durch das Auto erstmal limitiert zu sein?
Naja, als Rennfahrer will man natürlich immer irgendwo vorne dabei sein und konkurrenzfähig und besser als die Rennkollegen. Und wenn man heute in die Turnwagen-Serien reinschaut, da sind die Autos relativ gleich. Wenn man natürlich in Formel 1 geht, da sind Welten. Man hat es ja wirklich letztes Jahr an dem Russell gesehen. Der fährt mit dem Williams auf den letzten drei oder vier Plätzen rum und dann setzt man den einmal in einen Mercedes rein und der vernichtet den Bottas. Also das war ja schon große Motivation dann von Lewis Hamilton in Abu Dhabi wieder im Auto zu sitzen, dass das nicht noch ein zweites Mal passiert. Aber wie gesagt, da ist ein großer Unterschied von Teams und von Budgets. Da muss man sich einfach hochdienen und muss sich beweisen und dann hat man vielleicht irgendwann mal die Chance, in ein Top-Auto reinzukommen.
Das Team macht ihm, so hört man das auch von Günther Steiner, im Moment noch wenig Druck. Maxi, was glauben Sie, wie viel Druck macht er sich selbst? Er wirkt eigentlich immer sehr cool, sehr abgeklärt, aber vielleicht, Sie kennen ihn ein bisschen genauer. Ist das wirklich so auch hinter den Kulissen?
Also ich meine, der Mick war nicht umsonst Formel-3-Meister, Formel-2-Meister und hat jetzt den Weg geschafft in die Formel 1 und zeigt auch ganz dominant, dass er ja, gut dabei ist und seinen Teamkollegen im Griff hat. Natürlich, als Rennfahrer will man immer erstmal seinen eigenen Erwartungen gerecht werden, ist auch ganz klar. Er hat natürlich einen großen Namen, mit dem er leben muss. Aber ich glaube, dass er schon aufgewachsen ist in allen Formel-Serien, ob das Formel 4 war, Formel 3, Formel 2, mit diesem Druck umzugehen. Und ich glaube, er hat ein gutes Umfeld um sich rum. Ich kenne da die Jungs und Mädels, die sich um ihn kümmern. Peter Kaiser, der ja ihn schon seitdem ein kleines Baby ist und mit ihm dabei ist und sich kümmert und ihn wirklich der Rücken freigehalten wird, dass er sich auf seinen Job konzentrieren kann. Und ich glaube, der Mick ist, glaube ich, einer, der ja da reingeht, natürlich mit dem Hintergedanke, du, der Michael war der Größte, mein Vater war der Größte, den es jemals gab, oder jetzt mit Louis einer der Besten, den es gab, und will natürlich dem Erbe da irgendwo gerecht werden, aber ich glaube, er nimmt sich die Zeit und weiß auch, dass er einfach eine gewisse Zeit braucht, um ja, sich zu festigen als Rennfahrer natürlich, und auch dementsprechend gibt er sich die Zeit, das weiß ich ganz klar von unseren Gesprächen auch. Und ich glaube, der eigene Druck ist in dem Fall, glaube ich, dann der größte, den man sich machen kann.
Ja, und dann guckt man ja momentan, Christian, vor allem auch darauf, wie das Duell mit dem eigenen Teamkollegen denn so abläuft. Und wir haben eben gerade auch im Beitrag schon gehört, Nikita Mazepin hat mal so angemerkt, dass er doch glaubt, dass Mick Schumacher da gewisse Vorteile durch die Ferrari-Akademie hätte. Wie stehst du dazu?
Also, das sei ihm vergönnt, das zu sagen, ja, aber ist natürlich ein Blödsinn, weil ich meine, bei Haas stehen zwei Autos da, die sind gleichwertig. Die Motoren sind natürlich, auch wenn sie von Ferrari sind, auch gleichwertig. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man hier eine Bevorzugung irgendwie initiieren sollte. Man muss eines sagen, der Maximilian hat gerade ein bisschen das Umfeld erläutert. Das Umfeld von einem jungen Rennfahrer ist deswegen so wichtig, weil man ja aus diesem ganz familiären Bereich des Go-Kart-Sports kommt. Da sind sehr oft die Väter dominant und manchmal die Mütter dominant. Und dann kommt irgendwie so ein bisschen erweiterter Kreis. Dann kommen ein paar andere Leute dazu, die Erfahrung haben. Und da muss man sagen, das hat Sabine Kehm letztendlich auch sehr clever gemacht, die für ihn da verantwortlich ist. Ein Team zusammengebaut, teilweise technisch, teilweise, ich sag mal, Physio, Betreuung und so weiter. Alles Leute, die im Motorsport sehr viel Erfahrung haben. Und jetzt kommt das, was ich an Mick eben herausragend finde, der hört da auch zu. Also der saugt das auf wie so ein Schwamm und setzt es um. Und das ist bei einem jungen Rennfahrer, der natürlich zum ersten Mal exposed ist, der ist ausgesetzt diesen ganzen Einflüssen und der ganze Druck und die ganze Weltöffentlichkeit und noch dazu mit dem Namen Schumacher, noch dazu mit der familiären Problematik, wie es mit seinem Vater passiert ist. Das ist schon alles nicht leicht zu handeln, und das kann man eigentlich nur, wenn man ein gesundes, solides Umfeld hat, privat, technisch, betreuermäßig.
Ich frage nochmal, gibt es denn jemanden, der bevorzugt wird in diesem Team? Günther Steiner sagt nein.
Günther ist bevorzugt. Günther darf immer reden und darf was sagen. Bei Günther ist großartig, den kenne ich seit so vielen Jahren aus der DTM, als ich noch gefahren bin. Ein herrlicher Typ, der alles schon erlebt hat und der natürlich im vergangenen Jahr mit Grosjean und Magnussen zwei hatte, die sind gefahren, das kann sich keiner vorstellen. Und jetzt hat der auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen im Team. Der ist glücklich, der Günther.
Friede, Freude, Eierkuchen, sehen Sie das so in dem Team? Haas, zwischen den zwei Rookies? Ich meine, die Flitterwochen sind wahrscheinlich bald vorbei.
Na, ich glaube, dass die natürlich schon hart miteinander kämpfen, aber nach außen der Schein gehen locker miteinander um. Auf der Rennstrecke sind sie sich noch nicht in die Kiste gefahren. Also momentan ist da alles gut, aber ich glaube, der Kampf wird natürlich da schon härter werden, wenn der ein oder andere dem anderen da dauerhaft zeigt, wo der Hammer hängt.
Ja, und vor allem, weißt du, die sind ja nicht auf Augenhöhe, die zwei. Der Mick ist eindeutig schneller. Und das war bei Magnussen und bei Grosjean eine andere Problematik, weil die waren auf Augenhöhe und die sind um jeden Millimeter gegeneinander gefahren, und Günther Steiner muss das immer irgendwie aussortieren. Ich wäre wahnsinnig, jetzt fahren sie schon wieder und schon wieder von der Strecke. Der ist durchgedreht, aber man muss auch die Piloten verstehen, und deswegen, das ist das quasi das Rennfahrer gehen ist natürlich, ich bin der Bessere und nicht der andere. Und je brutaler das wird oder je höher das Limit liegt, umso rücksichtsloser fährt man auch gegeneinander. Das ist jetzt bei Mick und bei Nikita Mazepin noch nicht so ausgeprägt, weil der Mick muss nicht von der Strecke fahren, das macht er einfach, indem er schneller fährt. Aber du wirst dich wundern, wie sich Fahrer verändern, wenn es auf einmal ans Eingemachte geht. Da da geht es um die Wurst. Verstehst du? Da musst du richtig ran. Das ist dann die nächste Stufe Formel 1.
Aber das, ich nehme Maximilian Götz gerne noch mit rein, das ist dann wahrscheinlich momentan einfach der Vorteil, dass Mick Schumacher im Moment, so sieht es aus, da wirklich besser ist als sein Teamkollege und somit hat er dieses Problem nicht. Oder sehen Sie, gerade weil Nikita Mazepin natürlich mit einem entsprechenden Geldbeutel auch in dieses Team kommt, da trotzdem noch größere Schwierigkeiten auf die beiden zu kommen?
Also ich glaube immer, der vorlegt, der kann es ein bisschen entspannter angehen. Und der Mick hat gut vorgelegt, der Mazepin muss natürlich jetzt halt mal Gas geben, näher rankommen. Er muss jetzt nicht unbedingt mal schneller sein wie der Mick, aber diesen Schritt zuzumachen zu Mick, den er schon jetzt im Vorsprung hat, das wird schon verdammt schwer. Also im Endeffekt kann der Mick sich weiterentwickeln, weiterarbeiten. Mazepin muss eigentlich mehr aufholen wie der Mick. Und deswegen glaube ich, dass die Situation aktuell für Nikita natürlich schwieriger ist wie für den Mick, der sich mehr entspannt weiterentwickeln kann. Also immer der hinten dran ist, der muss eigentlich mehr tun, um den anderen zu überholen. Und natürlich, jetzt hat Seatfate auch so ein Mazepin, der Dad vor allem, dass man sich nicht alles kaufen kann, so muss man das mal ganz klar sagen. Am Ende muss er auf der Strecke die Leistung abliefern und erstmal einen Mick Schumacher schlagen, der Formel-2-Meister ist aktueller. Und das zeigt auch, wie hoch das Level in den Nachwuchsklassen ist und auch in der Formel 2. Das ist das Wohnzimmer der Formel 1 oder der Kinderstube der Formel 1. Und das hat man schon gesehen, dass der Mick tolle Rennen fahren kann, auch gegen Tsunoda da tolle Sachen gemacht hat letztes Jahr. Und das Level ist verdammt hoch und der Mick schwimmt da momentan auf einer guten Welle. Und ich hoffe, dass er das so mitnimmt.
Also Mick kann sich definitiv freuen nach diesem Rennen. Einer, der sich wieder ärgern muss, ist Sebastian Vettel. Der wird natürlich auch an seinem Teamkollegen, aber natürlich auch an seinen eigenen Erwartungen gemessen. Und für ihn lief auch dieses Rennen nicht so wie erwünscht, gerade nicht, nachdem er eigentlich eine gute Ausgangsposition hatte. Das schauen wir uns gleich noch an. Nach einer kurzen Pause, liebe Zuschauer, sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Willkommen zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin mit Rennfahrer und Teambesitzer Hubert Haupt, mit unserem Formel-1-Experten Christian Danner. Zugeschaltet ist uns DTM-Pilot Maximilian Götz. Und damit wollen wir unsere Formel-1-Thematik weiter vertiefen. Wir haben es angekündigt, wir wollen auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen. Es ist ein Wochenende, wie kann man es eigentlich einschätzen, im Qualifying endlich mal wieder auf die 10 in Q3 gefahren. Und dann aber im Rennen das nicht sozusagen gebracht, die Leistung. Wie ist es einzuschätzen?
Na, ich glaube, für Sebastian Vettel als viermaliger Weltmeister, wenn man da beim 10. Platz schon zufrieden sein muss, dass man in Q3 kommt, das ist schon hart. Und nach den Jahren bei Ferrari und die letzten 2 Jahre, wo es echt ganz schlecht für ihn lief, war einfach große Hoffnung und Motivation, glaube ich, seinerseits da, dieses Jahr mit Aston Martin noch mal zu zeigen, dass er es wirklich kann. Und ich glaube, die Enttäuschung, dann am Schluss heute auch wieder nur als 13. ins Ziel zu kommen, das ist schon, schon hart für einen Rennfahrer, wenn man einfach da mit ganz anderen Ambitionen rangeht. Aber ich glaube, da muss er durch, da muss er mit klarkommen und muss schauen, dass er da seine Motivation nicht verliert und muss sich dann vielleicht auch irgendwann mal entscheiden, ob er da im Mittelfeld weiter rumfahren will oder vielleicht zu uns in die DTM, wenn man mal kommt.
Gute Idee.
Das interessant. Aber Christian, das ist ja für Sebastian Vettel im Moment wirklich, der scheint noch absolut für die Formel 1 zu brennen, aber trotzdem frustriert zu sein. Wie siehst du seine Lage?
Ja gut, also das Schwierigste in solchen Situationen ist natürlich da, objektiv zu bleiben, weil man als Rennfahrer steckt man in seiner eigenen Rennfahrerhaut. Und da denkt man immer wieder, das kann nicht sein, dass ich so langsam bin, ich habe das Fahren nicht verlernt. Und der Spaß, das hat der Hubert richtig gesagt, der brennt ja irgendwie für die Formel 1. Und das ist der Grund, warum er auch nicht einfach entspannt da hinterherfährt und sagt, jetzt ist ja wurscht, jetzt fahren wir halt ein bisschen und dann gehen wir wieder heim. Der will schon erfolgreich sein und Erfolg haben. Ich persönlich habe allerdings meine Zweifel, ob er das noch hinbekommen wird. Weil als viermaliger Weltmeister kann es ja nur sein, dass du wieder Richtung WM-Titel gehst und sagst, jetzt schaffe ich es bei Ferrari nicht, dann schaffe ich es mit Aston Martin. Dass er da weiter weg ist denn je zuvor, glaube ich, ist ihm selbst inzwischen auch klar. Ich glaube aber auch, dass er im Moment aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, so schnell zu fahren, wie man fahren muss. Das ist blöd, aber es ist halt so. Man muss immer bedenken, die größten Fahrer in den letzten Jahrzehnten hatten immer ihr Hoch, wenn sie das Auto bekommen haben, das ihnen gepasst hat. Bei Michael Schumacher war das bei Ferrari ziemlich glasklar und eindeutig. Als er dann bei Mercedes gefahren ist, da hat er sich schon wesentlich schwerer getan. Genau das Gleiche ist bei Sebastian Vettel. Bei Red Bull hat das Auto gepasst. Fantastisch. Es war genau das, wie er es gebraucht hat. Nebenbei bemerkt, genau so, wie es der Mark Webber nicht so gerne hatte. Er hat das umgesetzt, und das ist ganz wichtig, und hat bekommen, was er wollte, nämlich Siege. Und jetzt hat er ein Auto, was nicht so das macht, was er will.
Von dem er auch oft spricht, dass er sich auch noch gar nicht so richtig
wohl... Dass er sich noch dran gewöhnen muss und dass er noch nicht so richtig daheim ist in dem Auto. Und dass dieses richtige Einswerden mit dem Auto klappt halt auch nicht immer. Ich meine, der Hubert ist sicher auch einmal Autos gefahren, wo er gesagt hat, naja, da war ich schnell, war ich schon, aber es war halt so ein bisschen Und dann kannst du umbauen, wie du willst, das wird halt nichts.
Es ist vielleicht auch so, dass junge Fahrer, denen kannst du hinstellen, was du willst, die setzen sich rein und geben Gas. Wenn du natürlich dann mal ein gewisses Alter hast, dann hast du, dann zwickt es hier, dann zwickt es da, dann hast du da einen Anspruch und dann hättest du es da doch gern ein bisschen anders. Und sich dann da zu adaptieren, auch mit einem Auto, was vielleicht nicht so perfekt auf einen abgestimmt ist, nochmal wirklich richtig schnell zu sein, das kann zum Beispiel ein Alonso hervorragend. Aber der Sebastian Vettel tut sich da sehr schwer.
Ja, bei Alonso muss ich einhaken. Ja, gleich. Aber den Alonso möchte ich gerne noch was sagen dazu. Der Alonso ist aus dieser ganzen Clique der Einzige, der über Generationen von technischen Entwicklungen hinweg immer wieder zur Weltspitze aufgeschlossen hat, aufgelaufen ist. Der ist mit Rillenreifen gefahren, mit Bridgestone, mit Michelin, jetzt mit Pirelli, kam mit allem klar. Der ist mit dem 2,4 Liter Achtzylinder gefahren, der ist mit dem Zehnzylinder gefahren, der ist mit viel Aerodynamik, mit wenig Aerodynamik, der ist mit den Turbos gefahren, wo sie ganz furchtbar waren am Anfang bei Ferrari, fast unfahrbar. Jetzt hat er einen viel besseren Motor. Der Alonso hat seinen Fahrstil immer anpassen können an das, was das Auto verlangt hat. Er ist aber für mich deswegen so herausragend, weil er von allen, die ich erlebt habe im Laufe der letzten 20, 30 Jahre, der Einzige ist, der das hinbekommen hat.
Dann gebe ich diese Frage jetzt gerne mal an Maxi weiter. Ist Sebastian Vettel für dieses Auto zu wenig anpassungsfähig oder sagen wir mal für die Situation, in der er sich momentan befindet?
Ja, muss ich Christian auch recht geben. Der Sebastian war ja immer einer, hat es auch bei Ferrari nie verheimlicht, dass er ein Auto braucht, wo die Hinterachse zum Beispiel gut ist. Und Ferrari hat das Auto gebaut für ihn und dann hat er auch gute Ergebnisse gehabt. Und Sebastian war immer darauf bedacht, dass das Team ein Auto für ihn baut. Am Ende natürlich, es gibt eine Konstruktion, es gibt einen Windkanal, der vieles vorgibt. Aber am Ende muss sich der Fahrer dann doch irgendwo ein bisschen auf das Auto einstellen. Und natürlich, er kam zu dem Team, alles ist neu, Motor, Power Unit, Abläufe im Team. Der Teamkollege hat letztes Jahr einen super Job gemacht, ist auf Pole Position gefahren auch in der Türkei und hat gezeigt, dass er auch einer zu den Schnellsten gehört. Und den muss man auch erstmal schlagen in dem Fall, der schon ein Team kennt. Und der Sebastian war immer so ein bisschen, naja, ich kenne ihn ja schon sehr lange, immer so ein bisschen wehleidiger, sage ich mal so, wie ein Alonso. Alonso setzt sich rein und ist halt pfeilschnell in jedem Auto. Und auch der Abstand zum Teamkollegen, muss man sagen, ist enger, wie jetzt bei Aston Martin oder bei Ferrari es war, beim Leclerc letztes Jahr. Also das ist dann auch eine Charakterfrage, sage ich mal so, und auch ein Stil, ein Fahrstil, den man vielleicht in sich drin hat als Rennfahrer, den man gar nicht so leicht rausbekommt. Und da muss aber dann alles auf einen abgestimmt sein und passen. Und ich glaube, dass der Sebastian sich da schwer tut, wenn das Auto nicht ganz perfekt ist, sondern er muss sich dann adaptieren. Und das ist, glaube ich, für ihn nicht ganz so einfach.
Das ist sehr interessant, weil ich höre da eben raus, dass es dann eigentlich bedeutet, er ist ja nicht flexibel genug für diese Situation. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, dass er vielleicht den Anspruch an sich selbst hat, Weltmeister zu werden. Und wenn man sich dann mental immer so diesem Druck ausgesetzt fühlt, dann ist vielleicht die eigene Performance nicht mehr so da, als wenn man sich reinsetzt und einfach mal locker fährt. Und wenn man es jetzt gerade mit dem Alonso vergleicht, von Alonso hätte man jetzt dieses Jahr eigentlich nicht mehr viel erwartet. Der war jetzt die letzten Jahre aus der Formel 1 raus, ist LMP1 gefahren, ist IndyCar gefahren. Jetzt kommt er wieder in die Formel 1 zurück und hat Spaß und ist schnell. Und der Sebastian Vettel, der wollte jetzt nach Ferrari einfach nochmal zeigen, hey, ich kann nochmal Weltmeister werden. Und die Medien gingen ja auch in die Richtung Vettel wieder Weltmeister. Und ich glaube, da setzt er sich einfach sehr unter Druck. Und je mehr man unter Druck ist, desto weniger Leistung kommt dann wahrscheinlich am Schluss.
Also wir wollen auch mal auf die Teamwechsler zu sprechen kommen. Sebastian Vettel ist da nämlich nicht der Einzige, der ein bisschen Probleme hat mit der neuen Lage. Der Beitrag hängt gerade ein bisschen, deswegen werden wir dieses Thema aber einfach schon mal reden wir drüber. Das ist doch so. Also, wenn wir feststellen, dass Fernando Alonso einer ist, der mit seiner vielen Erfahrung trotzdem immer noch so ein bisschen beweglich und flexibel bleibt, zu sagen, ich kann mich einstellen auf eine Situation. Dann ist er aber momentan, wenn wir noch einen weiteren Teamwechsel rausnehmen, einen Daniel Ricciardo, der im Moment auch noch die Schwierigkeit hat, er ist hinter Lando Norris einfach noch momentan einer, der kann auch nicht so das zeigen, was er zeigen möchte. Ist das auch so ein Fall?
Ja, natürlich ist das so ein Fall. Ich glaube, ich bleibe aber lieber erstmal bei denen, die den Absprung sozusagen geschafft haben. Ich meine, Carlos Sainz hat den Leclerc im Training besiegt. Und so ein Leclerc, den kriegst du nicht einfach gebügelt. Ja? Also da muss schon wirklich gut sein und muss schon alles passen. Also dem Sainz ist es gelungen, bei Ferrari Fuß zu fassen und auch schnell, richtig schnell zu sein, dass er im Rennen, das wieder umgedreht war, dann dem Rennen und den Reifen und so weiter geschuldet. Also wir haben den Alonso und den Sainz, die haben es hinbekommen. Der Ricciardo hat es noch nicht hinbekommen. Es ist schwierig, sich auf ein Auto einzustellen, das erstens nicht das macht, was man will, und zweitens auch ein Auto einzustellen, das man noch nicht ganz kapiert hat. Weil so ein Auto, man muss es so verstehen, so ein Auto spricht mit einem. Natürlich nicht sprachlich, sondern ein Auto teilt einem Dinge mit. Die muss man verstehen und auf eine Verständnisebene bringen mit dem, was man tut. Also als Rennfahrer kriegst du Informationen am Auge, fährst, schaust, aha, da ist die Kurven, da ist der Bremspunkt, jetzt haue ich eine Stachel rein, dann lenke ich ein. Und das sind dann Abläufe und eine Rückmeldung vom Auto. Dann macht das Auto vielleicht, knickt ein bisschen, nickt ein bisschen, du lenkst ein und er macht erstmal nichts.
Das sind erfahrene Jungs.
Das sind die Kleinigkeiten, die sich eine halbe Zehntel hier, vielleicht mal eine Zehntel da, zu den vier Zehnteln addieren, die er dann hinterher ist. Das sind klitzekleine Kleinigkeiten.
Man darf auch nicht unterschätzen, das ist ganz wichtig, dass man eine Sprache mit seinem Ingenieur spricht. Es gibt Ingenieure, die verstehen den Fahrer. Der Fahrer gibt Informationen, der Fahrer hat Wünsche und der Ingenieur setzt es blind um. Und dann passt es. Wenn man aber als Fahrer manchmal das Gefühl hat, vielleicht versteht mich aber der Ingenieur nicht so richtig und ich kann nicht so richtig rüberbringen, wo mein Problem liegt und die sind nicht auf einem Level und mein Teamkollege hat vielleicht genau diesen Ingenieur, dass die das immer einfach feiner treffen. Kann auch an sowas liegen. Und dann hast du natürlich irgendwann mal den Zweifel an dir, an dem Auto, an dem Ingenieur. Und da kommen so viele Zweifel. Und dann weißt du nicht mehr, wo du stehst.
Ist denn, Maximilian Götz, ist denn Sebastian Vettel, wenn man jetzt dieses Fahrerkarussell sich anschaut, auch eben der Vergleich zwischen anderen, die Teams gewechselt haben, ist er da der Verlierer, wenn man das so ausdrücken möchte?
Nein, also ich glaube nicht, wenn man die Wechsler ansieht, wie schon gerade erwähnt, Ricciardo, Sainz, Vettel, die jetzt hat, oder Perez auch ein ganz gutes Beispiel. Der Perez hat in Imola das Ding auf die Pole gestellt. Natürlich Verstappen, dem wurde die Zeit gestrichen wegen seinen Drecklimits. Aber man muss ja auch erstmal so nah ranfahren. Aber er hat gezeigt, okay, er ist irgendwo da, er hat die Pace und es haben einige besser geschafft und andere noch nicht so. Und ich kenne das natürlich auch, wenn man auf ein neues Auto kommt, neues Team, man muss sich einschießen, man muss das Vertrauen finden. Und dann hat natürlich der Teamkollege, der schon ein Jahr da ist, der sein gewohntes Umfeld hat, seine Ingenieure, sein Datenmann, seine Mechaniker im Auto, eine ganz andere Basis. Der kann ganz anders starten, kann sich mit weniger Hausaufgaben, sage ich mal so, drumherum beschäftigen oder muss sich damit weniger beschäftigen, wie einer, der neu ins Team kommt und alles von quasi Neuland. Und dazu noch dann auch der Wechsel von einem Ferrari-Motor zum Mercedes-Motor, der natürlich auch anders zu handeln ist. Also wenn ich da die anderen Wechsel anschaue, ist der Sebastian, würde ich sagen, im Mittelfeld unterwegs. Jetzt hat er gezeigt, okay, er kann auch besser sein wie ein Stroll. Und wie gesagt, den Stroll darf man nicht unterschätzen. Der ist ein ganz, ganz, ganz guter Mann. Und deswegen, ich glaube, da gibt es andere, die wie ein Ricciardo momentan eigentlich im Verhältnis dem Norris ein bisschen zu viel hinterherfahren. Die Verhältnisse, glaube ich, die er sich auch vorstellt.
Also was trauen Sie ihm dann noch zu in dieser Saison?
Sebastian ist viermaliger Weltmeister und er weiß, was er will. Und es ist auch, glaube ich, seine letzte Chance. Das weiß er auch. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum er es nicht so befreit fahren kann und sich zu viel Druck aufbaut. Und sein Anspruch ist natürlich ganz, ganz hoch. Und die Frage ist halt, ob es mit diesem Paket in diesem Jahr möglich ist, genau diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Das trifft auch aufs Team zu. Die kamen letztes Jahr mit Platz 3 in der Konstrukteurs-WM. Und dieses Jahr sieht man durch die Regeländerung, dass sie sich sehr schwer tun. Und das ganze Package scheint mir dieses Jahr eben nicht so stark zu sein wie letztes Jahr. Das hat der Sebastian sich anders vorgestellt. Und er sieht vielleicht auch im Endeffekt ja, diese Chancen davonlaufen, weil so viel Zeit bleibt ja auch für ihn nicht mehr. Ja, diesen WM-Titel, der ihm ja auf jeden Fall irgendwo zusteht und ja, eben davonlaufen. Und das ist, glaube ich, für einen Fahrer nicht einfach, sich dann weiterhin zu konzentrieren und zu punkten bzw. seinen Job zu erledigen.
Okay. Dann machen wir mal an das aktuelle Rennen einen Haken und beschäftigen uns einmal kurz mit einer Meldung, die unter der Woche kam, die nämlich auch eine Regeländerung in der Formel 1 betrifft. Es wird also an 3 Wochenenden Sprintrennen geben, also Sprint-Qualifyings kann man sagen. Und wir wollen uns einmal kurz damit beschäftigen.
Ist eines der großen Themen zu Saisonbeginn, die neuen Sprintrennen der Formel 1. Was genau geändert wird? An insgesamt 3 Rennwochenenden wird es ein zusätzliches Rennen über 100 Kilometer geben. In Monza, Interlagos und hier in Silverstone rückt dann das Qualifying auf den Freitag vor. Dort wird dann die Startaufstellung für das Sprintrennen ermittelt. In dem geht es Samstagnachmittag wiederum um die Startreihenfolge für den Grand Prix am Sonntag. Die besten 3 Sprinter erhalten zudem WM-Punkte. Der Sieger bekommt 3 Zähler gutgeschrieben, der zweite 2 und der dritte 1 Punkt. Im Fahrerlager fallen die Reaktionen auf das neue Format gemischt aus.
Es wird aufregend, das bedeutet 3 Tage pure Action. Ich freue mich drauf. Das Wochenende wird intensiver, man hat weniger Zeit für die Fahrzeugabstimmung. Es wird aber für alle das Gleiche sein. Wir werden herausfinden, wie es sich anfühlt.
Premiere wird in Großbritannien gefeiert. Am 17. Juli soll dann in Silverstone das allererste Sprintrennen stattfinden.
Hubert, was halten Sie von diesem System? Was soll es bringen?
Naja, die versuchen irgendwas Neues auszuprobieren und versuchen Spannung zu erzeugen. Früher gab es ja mal so Serien, wo man mit Gewichten gearbeitet hat. Dann gab es wieder mal Rennen, Porsche Supercup vor ganz langer Zeit, wo der schnellste im Qualifying dann am 6. Platz gestartet ist. Und jetzt versucht man vielleicht...
Mini-Challenge war auch so,
sind wir zusammengefahren. Ja. Und jetzt versucht man halt so eine, ja, eine Spannung reinzubringen, indem vielleicht der Schnellste dann doch vielleicht einen Fehler macht in diesem Sprintrennen und hinten starten muss. Ob das funktioniert, ob das Spaß macht, das wird man sehen. Ich finde es jetzt mal ganz cool, dass die sowas einfach mal ausprobieren.
Also es ist ja entscheidend für die Startaufstellung und gibt zusätzlich noch Punkte. Maximilian, was halten Sie persönlich davon? Die Fahrer, sind Sie noch ein bisschen uneins, was Sie ja darüber denken sollen?
Ich finde es gut, dass die Formel 1 Jungs mal so ein bisschen aus der Reserve gelockt werden. Die machen ja seit Jahren nichts anderes und ist immer das Gleiche. Und jetzt mal was Neues, ist auch für die Jungs eine neue Herausforderung. Und die Formel 1 Fahrer, die werden schon gepudert, muss man sagen. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen ja schon mal eine Herausforderung. Und wie gesagt, man hat, oder die Quote, einen Fehler zu machen, erhöht sich natürlich. Und das ist, glaube ich, spannend für uns alle und zeigt auch dann, ich glaube auch hin, für nächstes Jahr mal einen neuen Weg einzuschlagen, ist der richtige, um auch die Formel 1 dann wieder vielleicht ein bisschen anders aufzustellen.
Also würden Sie das befürworten, wenn das wirklich häufiger vorkäme?
Ich glaube, man muss es erstmal abwarten, wie es generell ankommt. Am Ende geht es um die Kosten. In der Formel 1 will man Geld sparen und das hat man ja gehört, dieses Rennen kostet on top nochmal richtig Kohle und das muss man halt sehen. Im Endeffekt braucht man, glaube ich, ein gutes Konzept generell, eine gute Show zu bieten und am Ende muss einfach dann auch der Beste gewinnen. Aber natürlich, wenn es 2 Rennen am Wochenende sind, ist besser wie 1, auch ganz klar. Und es ist ein neues Format, wo man, wie gesagt, mehr Fehler machen kann und Rennen ist Rennen. Also auch dieses Rennen muss gewonnen werden, will gewonnen werden. Und das finde ich ganz cool, dass es da wirklich dann 2 Starts gibt. Und man wird sehen, ob es auch technisch generell für diese Autos, die super empfindlich sind und auch sehr, sehr defizil sind, auch tragbar ist. Und wird man vielleicht das ein oder andere technische Problem mehr sehen. Also es ist generell, glaube ich, jetzt nicht nur fürs Rennfahren, sondern für alles, glaube ich, drumherum, für die Show der richtige Weg.
Also Maximilian findet das recht ansehnlich und spannend. Christian, du bist ja teilweise eher dann auch so der Traditionalist. Was hältst du
damit nichts zu tun
von solchen Veränderungen?
Ich halte davon ausgesprochen wenig, um nicht zu sagen gar nichts. Völlig überflüssig, braucht man nicht. Völlig ist es ein künstlich eingebautes Element zur Spannungssteigerung. Wobei das, was wir im Moment sehen, so spannend ist, diesen Titanenkampf zwischen Verstappen und Hamilton, der Build-up, wer fährt das Ding auf Pol, wer hat ein Problem im Training, das ist alles wunderbar choreografiert und im Rennen ist dann der ultimative Kampf der beiden gegeneinander. Ja, was willst du mit dem Qualifying-Rennen, Sprint-Qualifying? Ich bin selber in meiner Karriere auch ein paar Qualifikationsrennen gefahren. Das ist alles nichts Scheißes, das kannst du vergessen. Ich glaube, es ist immer interessant, es ist immer, man kann mal gucken, was wird da draus und muss man schauen, so ja, gerne. Aber ohne Not. Wir haben ein fantastisches Qualifikationssystem, wo auch schon viel schief gehen kann, wo du hinten runterfallen kannst durch die Q1, Q2, Q3. Und ich habe eigentlich schon gern, wenn man die Besten dann auch wirklich auf Augenhöhe, wenn es schon mal so ist wie jetzt, so wie Senna gegen Prost, wie Schumacher gegen Alonso, oder dass die dann auch gegeneinander fahren. Das brauche ich keine Qualifikationsrennen.
Nur manchmal tun vielleicht ein paar Reformen auch ganz gut. Maximilian hat das angesprochen. Also liebe Zuschauer, Sie merken, da gibt es ein Für und Wider.
Gut, früher war es natürlich so, sind die Autos öfters mal ausgefallen. Dadurch kam natürlich eine Spannung. Wenn du heute zwei Rennen ausgefallen bist, kam der andere wieder ran. Heute fallen die Autos nicht mehr aus. Und damit hat man vielleicht mal eine Chance, dass auch ein Hamilton vielleicht mal so ein Qualifikationsrennen nicht übersteht und ein Problem hat und somit der Verstappen punktemäßig wieder rankommt. Eigentlich will man die WM so spannend machen, dass das im letzten Rennen der Weltmeister entschieden wird und nicht drei Rennen vor Ende schon.
Genau. So ist es. Es ist ein künstliches Werkzeug, da ein bisschen durcheinander reinzukriegen. Und ich halte es für überflüssig, aber schauen wir es uns halt jetzt mal an und dann werden wir sehen, ob es wirklich überflüssig ist oder nicht.
Und was wir uns auch gleich anschauen, ist, wie denn so die neue DTM-Saison aus Sicht des HRT aussieht, also des Hauptracing-Teams, das uns nämlich hier in zweifacher Version vertreten ist, einmal mit dem Teameigner und einmal mit dem Fahrer. Also werden wir da ganz ins Detail drauf blicken und dann schauen wir auch noch auf den Porsche Carrera Cup. Das gibt es dann gleich bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Und damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Hubert Haupt, unserem Experten Christian Danner und Maximilian Götz, der uns zugeschaltet ist. Wir haben heute schon viel über die Formel 1 gesprochen, wollen uns jetzt aber noch intensiver mit unseren Gästen und vor allem mit der DTM befassen, denn das Haupt-Racing-Team geht an den Start. Den Teameigner haben wir im Studio sitzen, den Fahrer, also einen der beiden Fahrer, haben wir zugeschaltet und auf ihre beiden Karrieren wollen wir natürlich auch noch ein bisschen blicken.
Hubert Haupt, Rennfahrer, Immobilienunternehmer und Investor. Der vorgestern 52 Jahre alt gewordene Haupt ist vielseitig, doch sein Herz schlägt schon immer für den Motorsport. Als junger Pilot selbst für Audi und Opel in der DTM am Start, kehrt Haupt nun zurück in die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Diesmal als Teambesitzer. Für sein HRT-Team will Haupt mit einem Mercedes-AMG GT3, aber auch bei mindestens einem DTM-Rennen selbst wieder ins Lenkrad greifen. Der Münchner blickt auf ein facettenreiches Motorsportleben zurück und freut sich, wie er selbst sagt, auf eine sehr lebendige DTM-Saison. Maximilian Götz, der schnelle Sunnyboy mit einem Faible sowohl für schnelle Rennwagen als auch alte Klassiker. Der heute 35-Jährige kennt sich aus im Rennsportzirkus. 1996 startet er seine Karriere im Kartsport. Mit Nico Rosberg und Sebastian Vettel duelliert er sich in der Formel BMW und Formel 3. In dieser holt er sogar den Titel vor Sebastian Vettel. Seine Wege führen ihn in die GT Masters Serie. Diese kann er 2012 zusammen mit Sebastian Asch für sich entscheiden. 2015 und 16 folgt dann die DTM und in diese kehrt er nach nunmehr 5 Jahren zurück. Mit der Formel 1 hat es weder bei Hubert Haupt noch bei Maximilian Götz geklappt. Ein Karrieremanko? Sie werden es uns erzählen.
Ja, das werde ich natürlich gleich diskutieren hier mit meinen Gästen, aber erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Was gab's denn?
Den 52. Geburtstag am Freitag.
Den 52. gab's ein Geschenk?
Ja, es gab schöne Geschenke. Also meine Frau hat mir ganz tolle Geschenke gemacht.
Wie viele?
Ich frage mich auch, ob Maxi auch ein Geschenk irgendwie oder zumindest einen Gruß rüber geschickt hat.
Wir wollten eigentlich Kaffee trinken, aber der Hubert war so beschäftigt mit ganzen Geschenke auspacken, dass ich überhaupt gar nicht Chance hatte, vorbeizukommen. Also wir holen das nach, Hubert ist am Lausitzring.
Durch Facebook und Instagram kriegt man so viele WhatsApps und SMS den ganzen Tag und man muss ja eigentlich auch höflicherweise immer antworten. Also ich habe das versucht zu managen am Freitag zwischen Autofahren und Teambesprechungen und dann mich noch bedanken. Aber war ein schöner Geburtstag, war mal keine Party.
Ja, also alles ganz gediegen im Moment, aber das klingt doch auf alle Fälle schön. Und ich werde jetzt diese Frage aus dem Beitrag mal aufnehmen und sagen, also Formel 1 war es dann nicht, aber vielleicht starten wir mal vorne. Was hat Sie beide eigentlich dazu bewogen, mit Motorsport anzufangen?
Also bei mir, meine Mutter kommt aus Garmisch, der Striezelstuck aus Greinau, das ist 5 Kilometer entfernt und der Striezel hat mich als Kind immer mit auf die Rennen genommen. Und so kam ich dann dazu mit 13, auch über die Lili Reisenbichler, die mich früher immer als Kind betreut hat, so kam ich zum Kartfahren und dann kam ich irgendwann mal zum Opel Junior und dann mit dem Striezelstuck 1991 in die DTM. So, das war mein Motorsport-Ziehvater.
Sehr schön. Und dann haben Sie aber zwischenzeitlich auch mal sich ein bisschen sozusagen vom Motorsport abwenden wollen oder müssen, denn Sie haben dann zusätzlich auch noch was anderes erlernt sozusagen.
Na, ich hatte natürlich als junger Bursche schon das Ziel, immer nur den Motorsport zu machen und da mein Geld zu verdienen. Das ist mir in den ersten Jahren auch wirklich gelungen. Und 1995 gab es dann bei uns in der Familie leider die Situation, dass mein Vater sein Geld im Osten verloren hat mit Immobilien. Und ich musste mich entscheiden, entweder weiter Autorennen fahren und jedes Jahr Sponsoren suchen und Verträge versuchen zu bekommen oder erstmal an einem vernünftigen Job nachzugehen und habe mich damals dann für die Immobilie entschieden. Und im Nachhinein war das für mich der richtige Schritt. Ich habe 1995 mit einem Mitarbeiter angefangen, habe mir mein Unternehmen aufgebaut und habe dann irgendwann wieder den Spaß am Motorsport gehabt. Und jetzt die letzten 7 Jahre, seit ich eigentlich so 44 geworden bin, bin ich sehr aktiv wieder mit Mercedes unterwegs.
Also man wird nicht zu alt für Motorsport, das werden wir gleich noch ein bisschen besprechen. Also mich interessiert aber eher dann auch, Maximilian, wenn wir hier gerade auch hören, das ist gar nicht so leicht, sich so ein Motorsportleben dann irgendwie aufzubauen, wenn man eben jetzt auch nicht unbedingt in der Königsklasse fährt und da irgendwie Millionenverträge hat. Wie ergeht es Ihnen da sozusagen, dass das Rennfahrer-Dasein mit Höhen und Tiefen?
Ja, also der Striezelstuck war in meinem Fall mein Dad natürlich, muss man auch ganz klar sagen. Ich war ein kleiner Bub und ich habe Fußball gespielt, Tennis gespielt und ich wollte unbedingt mal so einen Go-Kart fahren und mein Vater war absolut dagegen, obwohl ich mit ihm am Nürburgring war, bei jedem DTM-Rennen. Daher kenne ich auch schon den Christian seit Jahren, ähnlich nicht so lang wie ich ihn. Aber ich habe damals wirklich als kleiner Bub die DTM ITC verfolgt und es war für mich immer ein Traum, da zu fahren. Und mein Dad war auf Geschäftsreise und ich habe die Chance ergriffen, meine Mom so fusselig zu reden und habe sie überredet, dass sie mich mal auf eine Kartbahn bringt. Und ja, dann war es um mich geschehen und dann war klar, dass der Weg sehr, sehr hart wird und sehr, sehr schwierig. Mein Dad hat dann Sponsoren gesucht im Kartsport und hat eine Fördergemeinschaft gegründet, die quasi dann mich gefördert haben. Am Anfang wusste man natürlich nicht, wo die Reise hingeht, ist auch ganz klar, aber wir hatten zum Glück Menschen und Partner, die in ein junges Talent, und es ist, glaube ich, in jedem Sport wichtig, an Talente zu glauben und auch denen eine Chance zu geben. Kleinen Buben eine Chance zu geben, den Traum eventuell zu erfüllen. Und das hatte ich. Ich hatte das Glück, dass wir am Anfang super Sponsoren hatten, die mich im Kartsport gemanagt haben und gesponsert haben. Und ohne meine Familie, muss man auch ganz klar so sagen, wäre es nicht möglich gewesen, den Weg zu gehen. Und wir haben dann den Weg geschafft bis in die Formel 3. Im Kartsport alles abgeräumt, Formel BMW gewonnen, damals 2003 gegen Sebastian Vettel. Dann in die Formel 3 gegangen und bin ja dann auch mit Lewis in einem Team gefahren. Wir waren Teamkollegen bei Mercedes. Aber wenn dann halt mal irgendwie so 700.000, 800.000 Euro jedes Jahr gezahlt werden müssen, dass im Endeffekt ein 18-Jähriger den Sport machen kann, den er liebt, dann ist es schon für eine normal verdiente Familie sehr, sehr hart und sehr schwer, auch mit ein paar Sponsoren den Weg weiter in die Formel 1 zu gehen. Natürlich, der Weg und das Ziel war immer Formel 1, aber es ist dann leider am Geld gescheitert.
Genau das, gut, dass Sie das jetzt noch gesagt haben, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also der Wunsch war da, am Geld ist es gescheitert. Das ist nicht verwunderlich, glaube ich, Christian. Das ist natürlich in dieser Motorsportwelt wirklich wahnsinnig schwer, da eintreten können in ja, den Bereich Formel 1, wenn man eben ständig gucken muss, wo kriegt man das Geld her?
Na gut, das Problem ist nicht so sehr, dann ganz oben anzukommen. Das Problem ist, den Weg bis nach ganz oben irgendwie diese Leiter geschlossen zu halten, dass man bis oben hin kommt und einmal anklopfen darf. Es ist in der Tat so, dass die Karriereleiter über Formel 4 oder Formel BMW, wie es damals hieß, und dann Formel 3, Formel 2 zur Formel 1 führt. Es gibt auch ein paar Abkürzungen. Ich meine, der Verstappen hat die Formel 2 ausgelassen. Es gibt hin und wieder mal Einzelfälle, die über andere, sagen wir mal, Meisterschaften den Weg in die Formel 1 schaffen, aber der Weg dahin ist das Problem. Der ist wirklich in der Tat sehr, sehr teuer und auch da darf man nicht vergessen, die Motorsportwelt im Moment ist eingeteilt in Nachwuchsprogramme. Es gibt ein Red Bull-Förderungsprogramm, es gibt ein Ferrari-Förderungsprogramm, es gibt auch noch ein McLaren-Programm, es gibt ein Renault-Alpine-Programm. Ja, nein, pass auf. Und die Kriterien, die dafür stehen, wann komme ich in so ein Förderprogramm rein, sind nicht immer ganz klar. Da gehört auch viel Politik dazu. Und deswegen ist es durchaus der Fall, dass nicht immer die Allerschnellsten und die Allerbesten in diesen Förderprogrammen landen. Aber eins muss man sagen, ich meine, Vettel ist ein perfektes Beispiel, Tsunoda ist ein gutes Beispiel. Die ganzen Red Bull-Leute sind alle aus dem eigenen Förderprogramm. Bei Ferrari ist es so, dass Leclerc, der war sichtbar saumäßig schnell im Kart unterwegs. Aber der ist sehr früh in dieses Programm gekommen und deswegen sind für diese Jungs diese Treppenstufen, die nach oben führen, relativ leicht zu meistern. Und jetzt komme ich wieder zu Maximilian. Er hat natürlich völlig recht. Eine normale Familie, wie soll die das machen? Entweder kriegt der Bub irgendwie einen Deal zustande mit einem Förderprogramm, dann geht es auch weiter, oder halt eben nicht. Und dann wird es furchtbar zach. Es geht trotzdem, es gibt immer wieder Einzelfälle, wo es trotzdem geht, ja. Aber es ist nicht so einfach.
Und Hubert, Sie haben dann eben auch über Ihre Immobilienholding natürlich Geld, das Sie wieder reinvestieren können, haben sich jetzt eben auch einen Lebenstraum erfüllt mit einem eigenen Team. Warum ist Ihnen ist das wert, so viel Geld da sozusagen hineinzugeben?
Na gut, das ist ja natürlich durch die Corona-Situation, ist unser Black Falcon-Team, die hatten keine finanziellen Mittel mehr, um weiter in der GT3 zu fahren. Und für mich stand dann eigentlich zur Diskussion, entweder aufzuhören mit Motorsport oder mich bei irgendeinem anderen Team zu fahren. Aber wenn man über Jahre dann mit dem Teamchef, mit den Ingenieuren, wirklich mit den Fahrern, wenn man da so ein Verhältnis aufgebaut hat, und in meinem Alter will man dann auch nicht mehr wechseln. Und den Traum hatte ich schon länger, ein eigenes Team zu gründen. Und ich dachte mir, ich habe die richtigen Leute an der Hand und dann gehe ich den Schritt. Und wir gehen jetzt nicht den Schritt, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier die Millionen rausschmeißen, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen ein professionelles Rennteam werden. Wir wollen ein guter Partner sein als Werksteam, jetzt, ich hoffe, die nächsten Jahre mit AMG zusammen. AMG hat uns das Vertrauen gegeben, von wirklich Teamgründung sofort mit AMG-Werksvertrag auszustatten in diversen Serien. Und jetzt müssen wir uns als Team so aufbauen und positionieren, dass wir auch erfolgreich da sind.
Ich muss da gleich noch was sagen dazu. Den Weg zum Teamchef zu machen, ist außerordentlich schwierig. Ich drücke dem Hubert da sehr die Daumen, weil ich die Initiative toll finde. Und er hat da auch ein großes Chapeau von mir, weil er natürlich von Anfang an das von der richtigen Seite her aufgezäumt hat. Ich war auch mal Teamchef, er ist ja mal bei mir gefahren. Ja, Achtung, nicht vergessen. Ich hatte ein Indycar-Team und dazu auch ein Indy-Lights-Auto. Das ist der Hubert bei mir in Amerika gefahren. Als Unternehmer dort aufzutreten, braucht aber ein gewisses Know-how. Ich war damals Rennfahrer und bin halt in meinem eigenen Team gefahren. Deswegen, wir waren gut, wir waren sehr kompetitiv, aber wir sind dann irgendwann, ich sag mal, ist das ganze Thema im Sande verlaufen. Denn es gehört mehr dazu, als einfach Motorsportwissen zu haben. Und da, glaube ich, kommt dem Hubert sehr zugute, dass er erstens mal jetzt mit dem DTM-Abenteuer das selbst gemacht hat, zweitens als Geschäftsmann weiß, wie man zusammenzählt und drittens natürlich auch ein Gefühl hat für das Gesamtsystem.
Ja, und jetzt wollen wir uns gemeinsam auch mal angucken, weil das natürlich wahnsinnig spannend ist, da einmal ein eigenes Team zu gründen, aber dann auch noch den aktuellen Fahrer hier bei uns zu haben, der ja wirklich auch einiges an Vorteilen mitbringt mit der großen GT3-Erfahrung. Also gucken wir uns doch mal an, ja, was man da vom Team erwarten kann.
Wenn sich ein 37-Jähriger vorkommt wie
der Rookie,
dann sagt das viel über den Back-to-the-Future-Trend dieser anstehenden DTM-Saison aus. Neben Rookie Rockenfeller weiß auch der noch 2 Jahre ältere Timo Glock nicht so genau, wie ihm geschieht.
Ich starte dieses Jahr in die DTM mit jetzt nicht wirklich irgendeiner Zielsetzung, weil ich noch gar nicht so richtig einschätzen kann, wie und was, wie funktioniert. Ich muss erstmal ein paar Runden mit dem Auto fahren, wie ich mich wohlfühle.
Komplettiert wird das Oldie-Trio vom Titelträger von 2018, dem 40-jährigen Briten Gary Paffett. Für alle neu ist, dass die DTM nun eine GT3-Serie ist.
Ich bin wirklich gespannt auf das GT3-Auto, weil ich ja wirklich noch nicht so oft gefahren bin.
Das Auto ist deutlich schwerer, die Leistung ist relativ ähnlich, sage ich mal, aber das ABS ist schon ganz anders.
Ich glaube, für den Zuschauer zu Hause bieten die Autos auch einen guten Sport.
Die neue DTM mit neuen alten Hasen. Sie hat etwas von einem Retro-Debütantenball.
Ja, das ist interessant, Maximilian Götz, wer da plötzlich so zum Rookie wird. Das heißt, Sie haben natürlich mit Ihrer Erfahrung, die Sie über diverse GT3-Jahre eben mitbringen, einen wahnsinnigen Vorteil, eine Riesenchance. Sehen Sie das auch so? Halten Sie sich für einen der Favoriten?
Ja, ich sag mal so, es wird sehr, sehr spannend werden in diesem Jahr. Es werden die Karten neu gemischt und alle Jungs, die in der DTM antreten, die jetzt gerade eingespielt wurden, haben auch GT3-Erfahrung. Es ist nicht so, dass sie noch nie so ein GT3-Auto gefahren sind. Rocky ist, glaube ich, schon sehr, sehr viele Rennen gefahren auf dem GT3. Der Timo auch schon 2, 3 Rennen in Daytona und Spa. Und der Gary war auch persönlich mein Teamkollege. Wir sind auch schon viele Rennen zusammen gefahren. Aber natürlich, wir haben die GT3-Jungs schon ein bisschen mehr Erfahrung mit den Autos. Und die DTM ist wie die Formel 1. Es ist das High-End. Die besten Jungs und Teams sind da am Start. Und am Ende ist die Competition sehr, sehr hoch. Und es geht hier um Tausendstel und Hundertstel. Und da muss halt alles zusammenspielen. Und da ist es vielleicht doch schon so, dass die erfahrenen Teams und auch Fahrer das eine oder andere bisschen den Trick ein bisschen mehr raus haben, wie zum Beispiel ABS. Das Thema ist für viele Jungs neu, vor allem für den Albon, der aus der Formel 1 kommt. Also wir haben ja schon einen coolen Mix an Fahrern, an Erfahrung, die da mitspielt. Und es wird, glaube ich, sehr interessant für den Fan zu sehen, so, wer sich wie schlägt am Ende.
Hubert, wie ist die Erwartungshaltung für Ihr Team?
Naja, also ich denke mal, wir sind seit Jahren erfolgreich in der GT3 unterwegs mit den Leuten, die da zusammenarbeiten, Ingenieure, Maxi als Fahrer, Vincent Abril, der auch letztes Jahr bei uns in der GT Endurance schon gefahren ist und richtig schnell ist. Ich glaube, wenn die Einstufungen in der DTM von den verschiedenen Herstellern gut ausgewogen sind, dann haben wir mit unserem Auto auf jeden Fall eine Chance, um Siege zu fahren und vielleicht am Schluss auch um die Meisterschaft. Es sind nur 8 Rennen, deswegen einen Ausfall darf man sich nicht erlauben. Man muss immer Punkte sammeln und man darf da keine Schnitzer reinhauen.
Also, Maximilian, das haben Sie gehört. Steigt der Druck ein bisschen?
Ich habe es ja vorhin schon gesagt beim Formel-1-Thema, ich glaube, Druck kann man nur sich selbst machen. Natürlich, man hat eine Zielsetzung, ist auch ganz klar. Man hat eine Erwartung an sich selbst, ans Team. Ich bin jetzt neu auch beim Team. Wir sind alle neu in dieser Serie oder ich kenne die Serie schon, aber in dem Format eben noch nicht. Und wir werden jetzt versuchen, wir haben jetzt ja anstehende Testtage, wir hatten jetzt schon 2 Testtage, uns noch mehr einzuspielen, die Feinarbeit noch besser abzustimmen. Jetzt ist auch mal klar endlich, wie das Reglement aussieht in Sachen Boxenstopp. In der BOP und im Reifen-Thema sind sich noch nicht ganz klar, aber da wird auch jetzt am Lausitzring so ein bisschen mehr Klarheit reinkommen. Und am Ende muss man sich jetzt einspielen und uns ordentlich vorbereiten, dass wir wirklich, wie der Hubert sagte, von Anfang an vorne mitkämpfen. Und ich glaube, das Package haben wir. Aber am Ende weiß man nie, wo man landet. Aber wir wollen schon versuchen, unser Bestes zu geben. Und ich glaube, der Anspruch ist von uns allen, die in diesem neuen Team dabei sind, ob das der Ingenieur ist, der Teambesitzer, der Hubert und ich als Fahrer oder auch Vince, der auch schon sehr viel Erfahrung mitbringt, wollen wir vorne mitmischen und wirklich mal so ein Timo Glock und Gary und wie sie alle heißen, Rocky mal vielleicht schon mal ein bisschen am Anfang zeigen, wer der Chef im Ring ist.
Ich verstehe das als Kampfansage. Also da will man definitiv um den Titel mitfahren. Warum haben Sie sich für Maxi Götz entschieden als Fahrer?
Na gut, es macht natürlich absolut Sinn, einen Mercedes-erfahrenen Fahrer zu nehmen, weil die GT3-Autos, man sieht immer, wenn jemand von einem anderen Hersteller kommt, er braucht einfach mal eine gewisse Zeit. Und der Maxi ist, was die GT3s, AMGs angeht, einer der wirklich absolut schnellsten. Und das war schon unser Ziel, hier zwei Top-Fahrer ins Auto zu setzen. Und der Vince und der Maxi sind die Top-Piloten auf dem AMG. Und ich glaube, beide haben die Chance, um die Meisterschaft zu fahren und vor allen Dingen auch Rennen zu gewinnen.
Wen sehen Sie denn als größten Konkurrenten? Vielleicht dann Kevin van der Linde, der auch mit einer großen GT3-Erfahrung kommt?
Ja, also natürlich, alle sind Konkurrenten. Und wenn man aus anderen GT3-Serien die Zeiten sieht, da gibt es teilweise 25, 30 Autos in einer Sekunde. Also da muss wirklich alles passen. Und auch hier, die fahren ja ohne Heizdecken. Das heißt, man muss dieses Konzept des Reifenaufwärmens, der Motor muss die richtige Temperatur haben. Es entscheidet sich hier schon sehr im Qualifying. Und man weiß auch, dass die GT3s sehr schwer zum Überholen sind. Wir haben nicht diese Push-to-Pass-Geschichten. Also ich glaube, es ist schon entscheidend, dass man im Qualifying vorne steht und ja, dann hat man Chancen, die Rennen zu gewinnen. Aber Konkurrenz ist groß.
Die nächsten Tests dann kommende Woche auf dem Lausitzring. Christian, wir werden auch einen Ausflug machen.
Ja, wir werden uns das anschauen. Und als alte DTM-Fans sind wir da natürlich gern dabei und schauen, was geboten ist, ob sich was verändert hat seit Hockenheim, seit unserem...
Und ich darf ja auch eine Racing-Erfahrung wieder machen.
Ich trainiere dich ja. Ich trainiere dich so richtig hoch.
Magst du wieder? Vielleicht 2022 die nächste Frau in der DTM.
Genau. Oh, jetzt kennst du schon
neben der Sophia.
Sophia Flörsch ist schon dabei, wer weiß. Man braucht natürlich auch noch mehr Frauen im Motorsport. Ich glaube, ja, meine Karriere wird da wahrscheinlich nicht mehr irgendwie groß werden. Aber hoffentlich noch die von Maxi Götz. Was ist denn da also auf dem Lausitzring dann zu erwarten? Das ist ja dann schon so ein bisschen heiße Phase.
Ja, ich glaube, das ist jetzt das tatsächlich erste Kräftemessen. Wir werden natürlich weiterhin an diesem Thema Einstufung BOP, Reifen, Boxenstopps arbeiten. Die Teams werden jetzt zum ersten Mal dann quasi das Reglement kennen und sich vorbereiten. Und so viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr. Monza ist das erste Rennen. Wir werden uns auf die Reifen einschießen müssen. Robert sagte, Qualifying ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist einfach so, in der DTM musst du vorne stehen. Überholen ist nicht ganz so einfach. Deswegen ist es diesen Reifen umsetzen, den wir am Ende fahren werden, ganz, ganz wichtig. Und da geht es wirklich um alles, ums letzte Hundertstel. Und da heißt es Reifenluftdruck, wie heize ich den Reifen auf? Wie schnell fange ich die Outrunde an? Ja, wann lege ich die Zeit? Das sind alles so Themen, die man rausfahren muss. Es wird natürlich auch dann weiter an der BOP gearbeitet seitens der DTM, um uns allen eine Plattform zu bieten, um eben dann auch tollen Motorsport zeigen zu können am Anfang.
Wir werden das natürlich verfolgen. Maximilian Götz, an dieser Stelle drücken wir Ihnen fest die Daumen für die Saison. Wir dürfen Sie verabschieden. Es war sehr schön, ausgiebig mit Ihnen zu sprechen. Und damit sagen wir mal hier Tschüss aus dem Studio.
Ciao, bis Dienstag.
Servus. Wir sehen uns. Ja, alles Gute.
Mach nichts kaputt.
Nein.
Ich passe scharf auf ihn.
Und tschüss. Und wir blicken jetzt, wie angekündigt, auf den Porsche Carrera Cup. Der ist in die neue Saison gestartet. Das Ganze live auf Sport 1. Wir blicken auf den Auftakt in Spa und sprechen dann auch gleich noch mit dem Gewinner des Wochenendes.
Die einen konzentriert, die anderen eher leichtfüßig. Voller Vorfreude manch einer, vielleicht nervös und angespannt die anderen. Der Saisonauftakt des Porsche Carrera Cup in Belgien.
Das sind super schnelle Kurven und da kommt man wirklich ans Limit mit dem Auto und von sich selber auch.
Ans Limit beim Rennen in den belgischen Ardennen. Eine Traditionsrennstrecke, die Fahrer so lieben und respektieren. Hier zeigt sich, wer Mut hat. Beim Start ganz vorne der Vorjahreschampion. Larry ten Forde geht als erster durch La Source. Die anderen 28 Porsche 911 GT3 Cup folgen als röhrendes Feld. Zu eng geht es weiter hinten zu. Da schieben sich zwei ins Aus. Ich hatte einen guten Start und wollte eigentlich überholen. Und auf einmal war ich mitten in einem Sandwich. Keine Ahnung, was da los war und wessen Fehler das war. Aber es ist natürlich doof, das Rennen in der ersten Kurve zu beenden. Null Punkte, aber die Saison ist noch lange und wir werden beim nächsten Mal wieder das Beste geben.
Wir werden das Beste geben.
Mein Rennen war in der ersten Kurve schon beendet. Das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht, aber so etwas passiert eben. Das ist Racing, aber nicht die ideale Situation.
Das Rennen durch die Ardennen. Sie geben wieder Gas im schnellsten deutschen Markenpokal. Viele Positionskämpfe, da wird es auch mal eng. Aber immer schnell und dann wieder hoch durch die Eau Rouge, aber dann auch mal ein wenig ab von der Strecke. Hier der Kampf um Platz 3. Christopher Zöchling vor Leon Köhler, der immer größer im Rückspiegel auftaucht. Ganz vorne, vor Laurin Heinrich und von allem unbeirrt, der Champion des Vorjahres.
Es war ein cooles Rennen. Natürlich ja, das erste offizielle Rennen von Porsche Carrera Cup Deutschland mit dem 992-Auto. Sehr geil. Natürlich jetzt das erste Rennen mit dem Auto zu gewinnen. Sehr cool.
Ein sehr cooler Saisonauftakt in Spa. Rennen 2, einen Tag danach. Auch hier wieder dieses grandiose Starterfeld der 29 Cup Porsche und dieser Sound, der die Ardennen veredelt. Action im Porsche Carrera Cup. Ein paar Verbremser und auch mal das vorzeitige Aus in der Boxengasse. Dazu perfekte Überholmanöver und Positionskämpfe, wie wir sie kennen und lieben aus dem schnellen Markenpokal. Leon Köhler hier im Zweikampf mit Moritz Schuring und auch weiter hinten geht es zur Sache. Am Ende kann sich erneut der Niederländer mit der Nummer 25 auf dem Porsche durchsetzen und gewinnt vor Heinrich und Zöchling. Ein gelungener Auftakt für den Vorjahres-Champion und ein perfekter Start in die neue Saison des Porsche Carrera Cup.
Und wir freuen uns, dass der Sieger uns jetzt live zugeschaltet ist, Larry ten Voorde, also mit diesem coolen Auftakt, das war wirklich sensationell. Haben Sie das so erwartet?
Ja, das ist natürlich vorher neues Auto, 992 und wir haben im Testen ja sehr viel vorbereitet. Wenn man natürlich so Rennwochenende eingeht, weiß man immer schwer, okay, haben wir genug gemacht, habe jetzt das erste Rennwochenende gehabt in Spa und sieht so aus, dass wir gut angefangen sind.
Sagen Sie mal, sitzen Sie im Moment wieder im Simulator und trainieren?
Ja, so sieht es so aus. Ist wie mein zweites Haus. Ich glaube, momentan sitze ich hier mehr drin, wie ja, ich eigentlich zu Hause bin. Weil nicht nur allein auf die Strecke, aber auch neben der Strecke ist die Vorbereitung sehr wichtig. Und das mache ich immer sehr optimal im Simulator.
Verstehe, aber ich glaube, so zu später Stunde müssen Sie wahrscheinlich nicht mehr trainieren. Dann nutzen Sie diese coole Kulisse für uns. Sie wollen natürlich den Titel verteidigen. Wie schwer wird dieses Unterfangen? Wer sind denn aus Ihrer Sicht die größten Konkurrenten?
Also jetzt das erste Wochenende mit das neue Porsche 992 hat man wirklich gesehen, okay, wer ist jetzt wirklich auch vorne dabei? Ja? Immer im Porsche Carrera Cup Deutschland ist alles sehr eng. Natürlich mein Ziel wieder, um Meister zu werden. Es wird nicht einfach, es war jedes Jahr nicht einfach und die Saison ist noch lang. Aber wichtig ist, dass wir jedes Wochenende, jede Training, jede Qualifying ja so schnell wie möglich fahren und das Beste rausholen. Und ja, ich freue mich natürlich richtig drauf. Heinrich war sehr stark, Zeuchling war sehr stark. Köhler, Güven, der Porsche Junior, also es wird natürlich ein spannendes Jahr wieder.
Ja, ist das zu erwarten vom Porsche Carrera Cup? Es ist eine absolute Traditionsmarken, eine Markenrennserie, dass das auch wieder eine enge Kiste wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Autos sind alle gleich. Ich bin selbst 93 und 94 Supercup gefahren. Vor allen Dingen, da kommen die neuen Werksfahrer aus diesen Serien. Die sind alle silber-geratete Fahrer. Die sind gesucht für Silver-Cup-Serien, wie in der GT Endurance. Aber die Hersteller schauen genau auf diesen Carrera Cup und Super Cup und die Besten werden dann irgendwelche Verträge bekommen. Das ist relativ sicher.
Ja, das ist ein großer Ausbildungstool. Das kann man tatsächlich so sehen. Larry, das war schon mal eine legendäre Rennstrecke in Spa. Also ging auch schon mal, sag ich mal, spektakulär los. Was macht für Sie diese Serie so besonders?
Also ja, wie auch schon gesagt, wir selber haben ein sehr besonderes, weil die Autos sind alle gleich. Und es geht da wirklich um das letzte bisschen, die letzte paar Zehntel da raus oder halbe Zehntel da raus zu quetschen. Ich glaube, es war ein paar Hundertstel mit mehr Unterschied im Qualifying mit Heinrich. Und ja, das macht es natürlich so spannend. Und das Schöne, was ich da auch da finde, man muss sich jedes Mal wieder neu beweisen. Jede Runde muss man wieder das Maximale rausholen. Weil wenn man das nicht macht, weil es so eng ist, ja, ein paar Zehntel, das ist nicht nur ein Platz, da kann auch fünf, sechs Plätze Unterschied machen. Und ja, das ist natürlich eine sehr gute Grundschule, um am Ende in den Werksvertrag oder die großen WEC, 24-Stunden-Rennen, DTM und so weiter hinzugehen.
In dieser Saison eben ein neues Auto, wie Sie schon angesprochen haben. Sie scheinen sich da schnell daran gewöhnt zu haben. Gab es irgendwelche Einstimmungsprobleme oder war das für Sie ganz easy? Wie ist das Fahrverhalten?
Also ja, neues Auto. Es sieht so aus, dass er auf Strecken so wie Spa schon wirklich viel schneller ist. Also wir sind 2 bis 3 Sekunden schneller wie das letzte Jahr Auto. Und was wirklich auffällt, ist, dass er in den Kurven viel schneller ist. Das hat mit Downforce zu tun. Man kann auch was später bremsen. Wir sind in den Zwischenzeit auch schon im Monza gewesen und da sieht es gar nicht so viel aus. Da ist es nur ein paar Zehntel schneller, weil auf dem Geraden ist die Geschwindigkeit geil. Ziemlich gleich, aber in die Kurven, da macht der riesige Unterschied.
Also, Larry ten Forde, vielen Dank für dieses Interview. Wir drücken weiterhin die Daumen. Für Sie ist es ja optimal gestartet, also am besten genauso weitermachen. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.
Danke, gleichfalls. Ciao.
Ja, sehr sympathisch. Also hat sich natürlich in eine wunderbare Ausgangsposition schon wieder gebracht.
Ich hätte ihn gerne noch gefragt, was er vom Zweitplatzierten, diesem Herrn Heinrich.
Heinrich?
Ja, das ist nämlich meiner Ansicht nach ein ganz herausragender neuer Mann, der sich da zum ersten Mal präsentiert hat. Mal gucken, wie sich der entwickelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er ihm da hin und wieder mal auch ein bisschen Saures gibt. Also schauen wir mal zu, wie sich das entwickelt. Das ist spannend.
Das tun wir, gibt es eben auch auf Sport1 zu sehen. Wir machen eine klitzekleine Pause und dann sind wir nochmal mit einem Newsflash und weiteren Infos zurück. Und damit sind wir nochmal zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Hubert Haupt und mit Christian Danner. Und wie versprochen, wollen wir Sie jetzt noch auf den aktuellsten und neuesten Stand aus der Motorsportwelt bringen, zusammengefasst im Newsflash.
Wolf glaubt an Hamilton-Verbleib. Mercedes-Motorsport-Chef Toto Wolff glaubt an einen Verbleib von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton in seinem Rennstall in der nächsten Saison. Es gibt keinen Grund, warum nicht, so der Österreicher bei Sky Sport UK. Solange sie ein konkurrenzfähiges Paket bieten können, wolle Wolff die Ehe fortsetzen. Auch Hamilton plane nächstes Jahr noch bei Mercedes zu sein, wie der Brite auf der Pressekonferenz vor dem Rennwochenende in Portimao bestätigte. McLaren kontert Marco-Vorwurf. Formel-1-Rennstall McLaren hat den absichtlichen Behinderungsvorwurf von Red Bull-Sportchef Helmut Marko von sich gewiesen. McLaren-Fahrer Lando Norris soll, so Marko, den Red Bull-Fahrer Max Verstappen im Qualifying zum Portimao Grand Prix absichtlich am Überholen gehindert haben. Lando hätte sich da nicht kleiner machen können, er ist definitiv nicht im Weg gestanden, konterte McLaren-Teamchef Andreas Seidel bei Sky. Marco spielt mit seinem Vorwurf auf die Verbindung von McLaren als Mercedes-Kundenteam an.
So, und abschließend, nach dieser sehr ereignisreichen und langen Sendung, möchte ich natürlich noch wissen, Hubert Haupt, ist damit zu rechnen, dass Sie den Titel holen können in der DTM mit Ihrem Team?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch.
Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Und Christian fährt Sebastian Vettel in Barcelona in die Punkte?
Ich glaube nicht.
Ich bin mir nicht sicher.
Aber ich danke euch für diese klaren Antworten.
Eine grobe Übereinstimmung schon festzustellen, oder?
Ja, wirklich. Und dann sind wir auch noch pünktlich fertig. Aber also an dieser Stelle herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch, Interview, für eine launige Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das AVD Motor- und Sportmagazin gibt es immer am Sonntag um 21.45 Uhr. Für Sie, liebe Zuschauer, also freuen wir uns, Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Damit einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.